Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Euronogo mit Ausgabe Nummer 1. Servus, Stefan.
Hallo, Markus.
Jetzt sind wir hier in neuer Art und Weise am Start. Die alten Rivalen, aber in neuen Farben, sage ich jetzt mal.
Genau, Rivalen werden wir immer bleiben. Das ist halt so.
Schwanzvergleich bleibt Schwanzvergleich.
Das bleibt halt in unserer Natur. Aber wir passen uns ja an und haben jetzt im nächsten Monat unsere Europahelden im Fokus. Also nein, nicht die EU-Wahl, die kommenden Sonntag stattfindet, sondern die Euro 2024 in Deutschland.
So schaut's aus. Und aus dem bewährten Konzept mit Violett gegen Grün-Weiß, also Austria gegen Rapid, wird jetzt halt Österreich gegen Deutschland, Stefan.
Genau, das ist sowas wie in Deutschland für unsere deutschen ZuhörerInnen, die uns noch nicht kennen und die den österreichischen Fußball auch noch nicht so kennen. Wir machen normalerweise einen Fußball über zwei österreichische Rivalen. Das ist so.
Die zwei österreichischen Rivalen.
Die zwei österreichischen Rivalen. Ich versuche jetzt einen deutschen Vergleich und du wirst mich jetzt wahrscheinlich dann gleich ausbessern. Aber es ist sowas wie, also Rapid und Austria ist sowas wie Dortmund und Schalke oder was ich von dir gelernt habe, KSC und Stuttgart. Also ja, sowas. Und jetzt ist halt Deutschland und Österreich, weil ihr wisst ja, Österreich hat die letzte Partie gegen Deutschland 2-0 haushoch gewonnen und verdient gewonnen. Und so soll es natürlich auch bleiben. Und Córdoba gehört auch Österreich.
Ja, du fängst gleich mit dem Thema an. Ja, da hast du recht, sogar die letzten zwei Duelle gingen beide an Österreich gegen Deutschland jeweils in der Alpenrepublik haben die Spiele das stattgefunden, eben 2023 2-0 für Österreich und dann 2018 auch der Vergleich davor 2-1 für Österreich. Aber wenn es in Pflichtspielen geht, dann hat meistens Deutschland die Nase vorne gehabt. Insgesamt, ich habe es mir natürlich jetzt schon ein bisschen rausrecherchiert, gab es 41 Duelle, dabei 25 Siege für Deutschland, 6 Unentschieden und 10 Erfolge für Österreich.
Ja. Gut. Ist so, aber wir sind eben, wie du auch gesagt hast, am besten Weg, die Statistik zu schönen.
Genau, und wir sind jetzt für euch da. Einmal jetzt eben an diesem Dienstag mit unserer Vorberichterstattung Nummer 1, in dem wir auf die Kader, auf die Gruppen so ein bisschen eingehen, unsere Einschätzung abgeben, die letzten Partien mal so ganz leicht Revue passieren lassen, was so passiert ist. Eben am 4. Juni mit Euronogo Nummer 1, am 11. Juni dann mit Euronogo Nummer 2. Und dann, Stefan, sind wir immer wann auf Sendung?
Genau, wir fokussieren uns natürlich auf die Deutschlandspiele und die Österreichspiele und nehmen auch immer nach Abpfiff auf oder in der nächsten halben Stunde und veröffentlichen diese Folgen auch dann relativ zeitnah. So wie heute, es ist Wien oder Schwechat, 23.05 Uhr. Wir haben gerade mit der Aufnahme begonnen und werden dann auch gleich direkt im Anschluss die Folge veröffentlichen. Also wahrscheinlich ist es dann jetzt schon dann Dienstag, wenn ihr das hört. Aber wir versuchen da so aktuell wie möglich zu sein, zumindest solange die beiden Mannschaften noch im Turnier sind. Und wir hoffen natürlich im Best Case auf ein Finale Deutschland und Österreich, oder?
Ja. Also ich meine, ich habe zwar im Tabellenrechner schon einiges bisschen durchgespielt, aber auf Deutschland gegen Österreich im Finale bin ich jetzt noch nicht gestoßen. Muss ich mir mal anschauen, wie und ob es zu dieser Konstellation kommen kann. Aber genau, wie du richtig gesagt hast, das heißt, wir werden zweimal Vorberichterstattung plus definitiv sechsmal dann während der Euro-Aufsendung sein. Das heißt, 8 Folgen sind garantiert plus... Stefan, das war die eine Sache, die ich noch mit dir hätte abklären wollen. Ich würde sagen, ganz zum Ende nach dem Finale noch eine Fazitsendung, wo wir dann auch unser Tippspiel auswerten, weil Stefan im Tippspiel, zwar geht es natürlich auch Fokus Deutschland-Österreich, aber da ist wirklich alles zu tippen.
Genau, wir haben die ganze Kompetenz von Kicktipp an uns genommen und werden ein Euro-Tippspiel machen, wo ihr natürlich jedes Match tippen könnt bzw. müsst und auf den Gewinner wartet ein toller Preis oder auf die ersten 3 Gewinner planen wir tolle Preise zu vergeben. Das erfahrt ihr im Laufe des Turniers bzw. in den nächsten Folgen und unter kicktipp.at/nogo, ja, bitte kicktipp.at/nogo, nicht de/nogo, weil wir sind auf der österreichischen Version registriert und da können sich aber auch alle Deutschen natürlich gratis registrieren und mitspielen. Anmelden kostet nichts, tippen tut nicht weh, außer mir, weil ich oft falsch tippe. Aber wir freuen uns über jeden und jede, die mitmachen.
So schaut's aus, wie Steffen gesagt hat. Alles gratis, alles ganz einfach, kaum Aufwand dahinter und die Top 3 können eben was gewinnen. Und ja, ich denke mal, bis spätestens zum ersten Spieltag dann hin, also wenn dann wirklich das Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland stattfindet, dann werden wir spätestens damit rausrücken, was es zu gewinnen gibt. Bis dahin sind wir noch am Auschecken, am Nachverhandeln und so weiter und so fort. Wir wollen natürlich das Beste für uns und für euch vor allem da draußen.
Ja, und heute hat Deutschland das erste Vorbereitungsmatch hinter sich gebracht gegen die Ukraine 0:0, Markus. Deutschland war schon überlegen, aber warum ist der Ball nicht ins Tor gegangen?
Ja, das habe ich mich ja dann bei Rapid unter Zug gebracht. Jetzt schon das ein oder andere Mal gefragt. Aber ja, es war schon so. Deutschland, denke ich mal, gerade in den ersten 25 Minuten sehr stark, kaum den Ball hergegeben, hat sich in der ukrainischen Hälfte schön festgesetzt, auch immer wieder gut ins Gegenpressen gekommen, eigentlich fast nichts zugelassen. Aber für mich vielleicht fast ein bisschen zu verspielt, war dann auch so, dass man mit Kai Havertz eigentlich so ein bisschen falsche Neun aufgestellt hat. Keiner, der natürlich der schon Tore machen kann, aber jetzt nicht der Stürmerstar oder wie auch immer ist. Da ist definitiv einer, der wie die Füllkrug, denke ich mal, gesetzt sein wird. Er hat aber jetzt natürlich erst am Samstag das Champions-League-Finale hinter sich gebracht. Dann eben hat er gefehlt, dann plus Toni Kroos und Rüdiger gefehlt. Nichtsdestotrotz hätte man, denke ich mal, aus der Überlegenheit mehr machen können, mehr machen müssen. Hat aber auch gesehen, dass es halt gewisse Defizite gibt in der Verteidigung, hat ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen der Speed gefehlt. Die Ukrainer haben das ganz gut gemacht mit gewissen Gegenstößen und da die deutsche Hintermannschaft das ein oder andere Mal ein bisschen in Verlegenheit gebracht. Dann kam es in zwei, drei Situationen auf Manuel Neuer an, der das eigentlich immer gut gelöst hat, bis auf einen Ausflug, wo er fast die Ukrainer dann zum 0:1 kurz vor Schluss eingeladen hat. Summa summarum, denke ich mal, war es ein unterhaltsames Spiel. Es wurde dann so Halbzeit zwei Wechsel, dann ab der 60. viel gewechselt, so dass der ein oder andere dann auch noch zu Zug gekommen ist und sich zeigen durfte. Da muss ich wirklich sagen, Maximilian Bayer hat bei mir den Eindruck hinterlassen, hat wirklich eine sehr unbekümmerte Art an den Tag gelegt, viel Zug zum Tor gehabt, gute Abschlüsse gehabt, Speed nochmal reingebracht. Also wenn wir jetzt gleich zu den Kadern noch kommen, einer eigentlich der Wackelkandidaten im deutschen bisherigen vorläufigen Kader für mich gewesen, aber hat hier Werbung in eigener Sache betrieben und wenn er diese Qualitäten auch so in den Trainings dem Bundestrainer serviert, dann vielleicht doch einer, wo man sagt, na, der bringt Variantenreichtum rein und kann den Unterschied ausmachen in gewissen Situationen, auf den sollte man setzen. Aber man hat eben insgesamt gesehen, die Ukraine wirklich ein unangenehmer Gegner. Das haben Italien und die Engländer auch in der Qualifikation mitbekommen. Gegen die haben sie sich auch gut geschlagen. Also sind mit Sicherheit kein Jausengegner. Und ich bin schon gespannt, wie sie sich dann während der Euro schlagen. Auch da sind sie vielleicht für die eine oder andere Überraschung gut.
Genau, und ich glaube, dein Wackelkandidat ist, glaube ich, nach diesem Auftritt kein Wackelkandidat mehr. Sehr beeindruckend, was der für einen Schwung ins Spiel gebracht hat. Und ich glaube, mit dem wird Hoffenheim noch sehr viel Freude haben, wenn er dann in Hoffenheim bleibt, nach diesen Vorstellungen.
Ja, also es ist mit Sicherheit einer, der sich in den Fokus von größeren Clubs noch gespielt hat. Und man darf gespannt sein, wie es dann auch mit ihm weitergeht. Aber hat es natürlich jetzt seine erste Breakout-Saison, sage ich jetzt mal, da im Kraichgau. Und ja, man wird sehen. Jetzt kann er da auch international ein bisschen mit Hoffenheim spielen, sofern er eben dort bleibt. Und man wird sehen, wenn er natürlich bei der Euro tatsächlich den ein oder anderen Einsatz bekommt und Zeit hat, weiter auf sich aufmerksam zu machen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ihn noch ein, zwei internationale Clubs mehr auf den Zettel bekommen.
Man kann gespannt sein. Dann bleiben wir gleich bei Deutschland, würde ich sagen. Wie geht's da jetzt weiter?
Wie geht's da jetzt weiter? Ja, es gibt noch am 7. Juni, am Tag, an dem dann auch um Mitternacht der endgültige Kader abgegeben werden muss bei der UEFA, einen weiteren Test gegen Griechenland. Ist dann jetzt auf dem Papier, denke ich mal, eine Nummer kleiner wie die Ukraine. Nicht bei der Euro mit dabei, man konnte sich nicht qualifizieren. Und bin gespannt, wie es dann da aussehen wird. Der deutsche Kader umfasst ja nur 27 Spieler. Das heißt, Julian Nagelsmann muss dann nur noch wirklich einen Spieler wegkürzen. Und wenn es für dich okay ist, würde ich dann gleich hier in Richtung Kader ja, weitermachen Fall. Und dann den Ball zu dir rüber spielen.
Ja, bitte, spiel. Also spielen noch nicht, aber ja. Mach mal den Kader.
Alles klar, ich gabel mal ein bisschen, also für die Deutschen, ja. Ich jongliere etwas und dann spiele ich den Ball rüber. Dann spiele ich den Ball rüber zum Stefan und dann schauen wir mal, ob er ihn weiter in der Luft halten kann. Ja, ja, es ist eben so, 27 Spieler umfasst der Kader nur vom DFB-Aufgebot bisher. Also was bisher, es bleibt auch so. Das wird eben nur noch um einen gekürzt. Für mich wäre es eigentlich aufgelegt, ja, bis im vorläufigen Kader sind 4 Torhüter mit dabei. Und ihr werdet es vielleicht noch das ein oder andere Mal hören, oder ich sage es euch jetzt einfach frei ganz raus, für mich eigentlich wäre so der Ansatz, hey, ich brauche eigentlich nur 2 Keeper. Einen Fix, Nummer 1, einen Ersatz und selbst auf den dritten könnte ich mir vorstellen, ein bisschen Risiko zu gehen und darauf verzichten und dann im Feldspielerkader mehr Alternativen zu haben. Julian Nagelsmann geht einen ganz anderen Weg und sagt, er will diese 4 Keeper, die er nominiert hat, auch alle 4 mit zur Euro nehmen, also mit im fixen Kader dabei haben. Das sind eben Neuer, Ter Stegen, also Neuer als Nummer 1, Ter Stegen als 1B, Baumann und Nübel. Ja, tatsächlich Nummer 3 oder 4 ist, denke ich mal, ist relativ egal. Ziemlich wahrscheinlich werden die eh nicht zum Einsatz kommen, weil er eben in puncto Belastungsstörung dann
warte,
Neuer...
Und warte, wenn es da 1A und 1B gibt, dann kann es nicht 3 und 4 geben, sondern da muss es auch eine 2 geben. Ich sag's nur, ja, weil ja, du bist gut, normalerweise okay. Der genaue...
Dann ist halt 1, 2, 3 und 4, wie du willst. Aber ich meine, es geht halt darum, dass Ter Stegen halt eigentlich auch ein Weltklasse-Torhüter ist bei Barcelona und für den halt natürlich irgendwo schade und traurig ist, dass es eben einen Manuel Neuer gibt, der rechtzeitig fit geworden ist, hat 1 und trotz der ein oder anderen Fehler, die er zuletzt doch immer mal wieder eingebaut hat, ich sag nur auch eben Champions League-Halbfinale in Madrid, trotz Superleistung vorher, dann nachher halt eben einen der entscheidenden Fehler gemacht. Erinnert mich an Oli Kahn 2002 bei der WM, wo er halt eigentlich Deutschland ins Finale gebracht hat, getragen hat und dann halt eben auch einen entscheidenden Patzer sich geleistet hat, was er mir zugestehen musste. Und ich denke mal, jedem Goalie darf mal Fehler zugestehen. Aber ja, Ter Stegen eigentlich natürlich auch extrem hohes Niveau, aber an Neuer kein vorbeikommen. Und ja, eben, Julian Nagelsmann sagt, von der Belastungssteuerung eben, ganzen Training und so weiter, will er diese 4 Keeper haben, sodass eben Neuer und Ter Stegen hier auch größere Pausen bekommen und die anderen 2 Manager viel dann auch mit den Feldspielern trainieren. Ist so ein Ansatz, den ich jetzt ehrlich gesagt so noch nicht groß gehört habe, aber ja, soll dann eben so sein, dass es so gehandhabt wird, beziehungsweise es wird so sein und damit sind die Streichkandidaten dann eben bei den Feldspielern zu suchen. Und Art 1, wenn man die Abwehr herannimmt, 4 Innenverteidiger, die ja, die, sagen wir mal, die Top 4 sind, sind eben Rüdiger, Tah, Schlotterbeck und Anton. Hier war es eben für den einen oder anderen dann schon eine Überraschung, dass Mats Hummels, der immerhin jetzt auch in die Champions League Team der Saison gewählt wurde, nicht berücksichtigt wurde und dafür eben Teamkollege Schlotterbeck oder eben auch Anton von Stuttgart, plus eben auch ein Robin Koch von Frankfurt, der gerade in der Rückrunde, sagen wir mal, das gesamte Frankfurter Team so lala performt hat, ihm vorgezogen wurde. Und eben jeder Robin Koch, der jetzt eigentlich Innenverteidiger Nummer 5 ist, ist wahrscheinlich einer der Wackelkandidaten. Dann im Mittelfeld ist die Frage, das sieht eigentlich relativ solide aus, wobei es könnte natürlich noch so kommen, dass jetzt zum Beispiel ein Leroy Sané, der jetzt heute noch gesperrt war gegen die Ukraine, auch gesagt wird und eben auch noch nicht wieder ganz fit ist. Okay, vielleicht gibt es hier längerwierige Probleme und er wird wirklich nicht fit und man streicht ihn dann aus Fitnessgründen.
Warum ist Sané gesperrt?
Naja, wegen der roten Karte im Testmatch gegen Österreich.
Gegen Österreich. Und wie viel ist das ausgegangen? Nur nochmal, dass unsere Hörer da auch Bescheid wissen.
Das ging 2-0 für Österreich aus.
Okay, ja, danke.
Ja, ja, bitte, bitte gerne. Ist mir, aber zu dem Zeitpunkt, ich jetzt eigentlich seit erstem wir Euro-Logo gesagt haben, also habe ich eh keine Länderspiele geschaut, weil wir sind ja immer fix bei den Finalturnieren dabei und deswegen schaue ich mir eigentlich wirklich immer nur die Pflichtspiele von Deutschland an. Und qualifizieren mussten wir uns ja auch nicht. Okay. Ja. Kann die Nase etwas hochtragen. Oder auch nicht. Wir werden schauen. Ja, und in der Offensive daneben sind eigentlich auch 5 nominelle Stürmer und da war eben eigentlich bis jetzt heute eben ein Maximilian Bayer mir auch großer Wackelkandidat oder eben auch an Dennis Undorf, aber ich finde, die haben beide gewisse Qualitäten jetzt nochmal reingebracht, obwohl sie nicht gerade bei meinen Lieblingsvereinen jeweils spielen, muss man jetzt heute sagen, gegen die Ukraine. Und man darf wirklich gespannt sein, wie die finale Entscheidung dann fällt, weil eben nur mehr einer da dann rausfallen wird. Und mein Tipp ist eben Robin Koch in der Innenverteidigung, dass es ihn treffen wird. Ja, aber we will see.
Ja.
Wie schaut es in Österreich aus, Stefan? Da ist ja, muss mehr gestrichen werden.
Da muss mehr gestrichen werden. Nämlich unser Teamchef Ralf Rangnick hat einen 29-Mann-Kader nominiert und wie auch in Deutschland, so auch in Österreich, dürfen dann maximal 26 Mann überbleiben. Und ich roll das Feld jetzt auch von hinten auf. Und zwar gibt es auch bei der österreichischen Nationalmannschaft 4 nominierte Torhüter mittlerweile, Penz, Hedel und Heinz Lindner. Wobei ich glaube, dass da ein Streichkandidat dabei sein wird. Und ich tippe mal auf Hedel von Rapid oder auf Laval vom LASK. Hedel hat bis jetzt einen Einsatz für das Nationalteam, Laval noch keinen. Wenn man nach der derzeitigen Form der beiden geht, dann sehe ich eigentlich Laval vorne. Hedel hat jetzt nicht die souveräne Saison bei Rapid gespielt, die er vielleicht in der letzten Saison hatte, zumindest bis zum Schluss. Ja, Patrick Penz und Heinz Lindner werden sich die Nummer 1 wahrscheinlich untereinander ausmachen, wobei ich denke, dass Patrick Penz die Nummer 1 sein wird. Er hat eine bärenstarke Saison bei Brøndby gespielt, ist knapp nicht Meister geworden und hat auch zuletzt schon im Nationalteam gespielt. Auch nicht als Nummer 1, aber in den Freundschaftsspielen, zum Beispiel das vorletzte Spiel gegen die Slowakei, da war Patrick Penz im Tor und hat den Kasten reingehalten.
Wie und er soll, wird auch sagt. Gegen, also im nächsten, also im ersten Testspiel jetzt vor der Euro auch das Tor hüten. Ne?
Genau.
Ist es ja schon.
Genau.
Und ich also, muss sagen, bei der Torhüter-Analyse bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Ich rechne auch damit, dass Niki Hedel gestrichen wird, obwohl ich als Rapidler es ihm natürlich wünschen würde. Aber eben, wie du gesagt hast, ich finde insgesamt die Saison war okay, aber gerade jetzt 2024 einige Unsicherheit mit drin und gerade auch vom spielerischen Aspekt her mit Schwächen.
Genau. Und Heinz Lindner war ja schon mal Nummer 1 in Österreich, ist dann an Hodenkrebs erkrankt und hat auch mehrere Vereinswechsel hinter sich und deswegen auch den Status der Nummer 1 verloren und ist jetzt wieder fit, hat jetzt auch wieder regelmäßig gespielt, steht bei 36 Einsätzen, hat eine starke Saison bei St. Gilloire, den belgischen Verein, der ja gegen den LASK in der Europa League war das, glaube ich, oder Conference League, ich weiß es gar nicht, gespielt hat. Ja, also ich denke, dass Patrick Penz die Nummer 1 sein wird und Heinz Lindner die Nummer 2 und ob es dann Laval oder Hedel wird, da sehe ich derzeit leichte Vorteile bei Laval, deswegen glaube ich, dass einer der 4 Tormänner auf jeden Fall gestrichen wird und dann fehlen nur noch 2 Spieler, die noch zu viel im Kader sind. Wir haben natürlich eine sehr, sehr große Anzahl an Verteidigern im Kader. Ein Gernot Trauner zum Beispiel, der von Feyenoord kommt, der nicht fit ist, die letzten Trainings auslassen musste aufgrund einer Verletzung, wo Ralf Rangnick heute in der Pressekonferenz auch gesagt hat, dass er hofft, dass er in den nächsten Tagen noch mittrainieren kann, dass er sieht, ob er voll fit ist für die Euro. Das heißt, ich denke, aufgrund seiner Verletzung und auch seiner Verletzungsanfälligkeit, weil er in den letzten Jahren immer wieder verletzt war, ist Gernot Trauner wahrscheinlich auch ein Streichkandidat. Aber wenn Ralf Rangnick davon überzeugt ist, dass er 100% fit ist, dann ist das schon auch ein Puzzleteil im Abwehrbollwerk, der wahrscheinlich mehr von der Bank kommen kann, aber der dann auch noch Bälle sichern kann und hinten vor allem mit Kopf und Fuß sauber machen kann. Genau. Und deswegen glaube ich, dass vielleicht entweder Trauner in der Abwehr gehen muss oder Leopold Querfeld. Sein großer Erfolg, dass er überhaupt schon im Kader ist mit seinem Alter, hat durch seine Leistungen sich das auf jeden Fall verdient, hat aber die wenigsten Einsätze bisher im Nationalteam von den Verteidigern und wahrscheinlich auch nicht gerade die glücklichsten besetzt. Ich denke, dass wenn er wird auf jeden Fall, glaube ich, auch spielen, um dem Teamchef beweisen zu können, dass es kann. Und wenn er ähnlich wie Breyer in Deutschland so eine tolle Leistung zeigt, dann wird er auch im Kader bleiben. Aber ich denke, dass es da zwischen den beiden zur Entscheidung kommen wird. Oder vielleicht auch der Nulic, Dani Liuc. Ich weiß es nicht.
Dani Liuc, ja, ich glaube auch zwischen den drei irgendwie so.
Ja, den drei.
Kann ich mir vorstellen.
Schätze ich, ja, genau. Hat auch erst zwei Einsätze, hat auch eine starke Saison in Salzburg gespielt. Mal schauen. Im Mittelfeld eigentlich, ja, wenig Überraschungen, finde ich. Außer vielleicht, dass Ballo vom WRC nominiert wurde. Er hat auch noch kein Länderspiel in den Beinen. Also mal sehen, wie sich der tut. Der hat natürlich eine starke Rückrunde für den WRC in Österreich gespielt, in Wolfsberg, aber ja, halt für den WRC und das auch in der Quali-Runde, also nicht in der Meistergruppe. Also mal schauen, ob sich der im Trainingslager da durchsetzen kann gegen die altgedienten Spieler wie Leimer, Baumgartner, Prass und auch Wimmer, der Ballo ja eher ein Flügelspieler. Also wird er wahrscheinlich die größten Konkurrenten auch am Flügel haben, wie einen Patrick Wimmer oder einen Marco Grühl, der, glaube ich, oder der ja dieselbe Position wie Ballo spielt. Also mal schauen. Ballo für mich einer der ersten Streichkandidaten eigentlich. Und im Sturm glaube ich nicht, dass viel herumgestrichen wird. Da gibt es mit Marko Arnautović, der Kapitän, der heute gegen Serbien die Mannschaft auf jeden Fall als Kapitän aufs Feld führen wird, der ein Unterschiedsspieler ist. Man hat es jetzt auch in Italien gesehen, ob er kann halt für den Unterschied sorgen, ob in der Startelf oder von der Bank. Es ist einfach ein kein junges Talent mehr, aber sein Talent, Fußball zu spielen, den Ball abzudecken, Aktionen einzuleiten, Passes zu spielen oder den Abschluss zu suchen, in Zweikämpfe zu gehen, das ist wirklich einzigartig und das ist vielleicht auch der Unterschiedsspieler, den wir derzeit in unserem Kader haben. Der Michael Gregoritsch hat eine starke Saison gespielt, hat auch viele Tore schon für Österreich geschossen, nämlich 15 an der Zahl und im letzten Spiel gegen die Türkei einen Hattrick geschossen sogar. Also der wird sicher kein Streichkandidat sein. Dann gibt es den Max Entrup, der auch im letzten Spiel ein Tor geschossen hat, der einer der jüngeren mit Nationalteam-Historie ist, aber ich denke auch nicht, dass der gestrichen wird, weil der halt wirklich gut in Form ist und einen super Zug zum Tor hat und das ist ein typischer Spieler, den man dann noch für die letzten Minuten bringen kann, der dann noch Gefahr vom Tor ausstrahlt, wie er es auch gegen die Slowakei gemacht hat und auch gegen die Türkei gemacht hat, wo er ja dann auch sein erstes Tor getroffen hat. Und Andreas Weimann, ein Routinier, würde ich sagen, aber auch noch torgefährlich und hat jetzt bei West Bromwich wieder in die Spur gefunden und auch im Nationalteam in den letzten beiden Spielen seine Leistung gebracht. Das heißt, ich glaube, dass, wie gesagt, zwischen den drei Verteidigern, die ich vorher genannt habe, Ballo und vielleicht auch ein Matthias Seidel, weil wir auf der Position von Seidel halt auch starke Spieler haben, die ich über ihn noch sehe, derzeit zumindest. Ja, das ist so mein Kadereinblick. Ich hoffe, das war jetzt nicht so ein langes Geschwafel.
Okay, jetzt noch ganz kurz prägnant. Wenn es nach dir ginge, wen würdest du fix streichen? Also wen würdest du streichen? Wer sind deine drei, die jetzt noch wegfallen?
Ja, Hedel, Querfeld, Ballo.
Okay. Gut, also bei mir, wie gesagt, nicht nur die Vermutung, sondern auch, ich würde Koch jetzt da noch streichen aus dem deutschen Kader. Und ja, damit haben wir das mal genannt. Wir sind gespannt. Seid ihr auch der Meinung? Seid ihr anderer Meinung? Ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns melden via Social Media. Wir sind eigentlich auf allen gängigen Plattformen, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es Threads, sei es Blue Sky oder X, ehemals Twitter unterwegs. Könnt ihr euch uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Und zwar Stefan, dort sind wir erreichbar unter
nogo.wien@gmail.com Und ihr findet uns in den sozialen Netzwerken auch unter nogo.wien. Findet uns wahrscheinlich auch unter Euronogo, weil wir jetzt so heißen. Aber unsere Unique ID ist immer Nogo Wien, weil wir natürlich ursprünglich diesen Wiener Podcast gemacht haben und jetzt da quasi mit der Euro fremd gehen, die nächsten 4 Wochen.
So schaut's aus. Vielleicht ganz kurz noch etwas Statistisches zu den beiden Kadern. Im deutschen Kader, also jetzt im Vorläufigen, sind 6 Legionäre insgesamt nur und dann 21 eben aus der deutschen Bundesliga. Im ÖFB-Kader haben wir 20 Legionäre und 9 aus der österreichischen Bundesliga. Und von diesen 20 Legionären sind übrigens 13 aus der deutschen Bundesliga.
Genau. Also das ist ja in den letzten Jahren zum Trend geworden, nach Deutschland zu wechseln. Und zum Unterschied zum Anfang der 2000er Jahre setzen sich die österreichischen Spieler da ja auch schon immer mehr durch. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, dass Marcel Sabitzer ins Team der Champions League gewählt wurde, David Alaba mehrere Titel schon eingefahren hat, nicht nur Meistertitel mit Bayern, sondern auch mit Real und mehrere Champions League Titel. Marco Arnautovic, okay, jetzt nicht in Deutschland, aber in Italien jetzt auch zum Meister geworden ist. Also wir haben jetzt schon ganz starke Legionäre bekommen, wobei man auch sagen muss, dass wir mit Salzburg in der Liga einen Verein haben, der europäisch schon sehr gut mitgemischt hat in den letzten Jahren. Und jetzt mit dem neuen Meister, mit Sturm Graz, auch eine Mannschaft wo zwar jetzt nicht viele Österreicher zum Einsatz kommen, aber die zum Einsatz kommen, sehr gut sind, wie zum Beispiel ein Alexander Prass und ein Nicolas Seilwald von Salzburg, der ja jetzt auch bei Leipzig spielt. Also das sind schon viele Spieler, die von den beiden Vereinen ausgebildet wurden und die sich da jetzt auch international durchsetzen. Oder europäisch, international ist es übertrieben. Aber europäisch ist ja international in Wahrheit.
Ja, dann haben wir ja auch ein Thema, was zuletzt, sagen wir, ein großes war und auch immer noch ist. Viele verletzte Spieler bei Österreich, ja, gerade Leistungsträger, Alaba hast du das schon genannt. Da ist ja, denke ich mal, auch ein prominenter Salzburger noch mit, oder beide Schlagers, sag ich mal, Torhüter-Schlager und dann der Schlager von Leipzig, die jeweils verletzt ausfallen. Wie groß siehst du dann den Aderlass und die Probleme oder das Loch, das jetzt da aufgerissen wurde im ÖFB-Kader?
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Also Alexander Schlager ist verletzt. Es ist die Nummer 1 im Team eigentlich oder die nominelle Nummer 1 auch für die WM vorgesehen. Hat sich in der vorletzten Runde, glaube ich, beim Aufwärmen verletzt. Irrsinnig tragisch. Xaver Schlager ist eigentlich im defensiven Mittelfeld auch gesetzt und dass der Arbeiter schlechthin und der Ausräumer, Ausputzer, aber auch einer, der vorne mal draufhaut, also auf den Ball, nicht auf die Spieler, oder vielleicht auch auf die Spieler, aber der auch einer der Leistungsträger vom Nationalteam ist, das tut natürlich auch weh. Und mit David Alaba, ein Weltklasse-Spieler, das wissen wir alle, der jetzt einen Kreuzbandriss hat, den ersten seiner Karriere, ist natürlich besonders tragisch, dass es zu so einem Zeitpunkt ist, weil so viele große Turniere wieder nicht mehr spielen können. Es ist sich auch fast ausgegangen, dass er fit ist, hat sich aber dann doch dagegen entschieden zu spielen, auch nach ärztlicher Beratung, weil es einfach noch viel zu heikel ist und die Schäden, die da dann noch passieren können in dem Knie mit dem Band, die Gefahr ist einfach zu groß und er hatte dann schon noch ein paar Jahre vor sich, die er spielen kann. Also das sind schon empfindliche Ausfälle, die wehtun und es wird sich jetzt meiner Meinung nach auch schon heute bei dem Serbien-Spiel zeigen und dann auch in weiterer Folge bei dem Schweiz-Spiel zeigen, wie gut die Mannschaft das auch wirklich verkraften kann, weil bei den letzten Spielen hat ja sowohl Schlager als auch Schlager und Schlager große Rollen gespielt. Alaba ist ja schon länger verletzt. Dafür ist zum Beispiel ein Arnautovic wieder zurück, der die letzten Länderspiele oder die letzten Lehrgänge, wie es in Österreich heißt, verpasst hat.
Ja. Was erwartest du jetzt von diesem Serbien-Spiel? Wird sich da jetzt dann deiner Meinung nach nochmal viel herauskristallisieren? Wer dann vielleicht zum Streichkandidaten wird? Irgendwie das zweite Match von Österreich ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das vorher nicht ganz klar war, sag ich mal, irgendwie ein bisschen unglücklich getimt, weil es ja wirklich eigentlich ein Tag dann nachdem der Kader stehen muss.
Ja, also wir haben jetzt ein Spiel eben gegen Serbien und Donnerstag wird dann, also ist dann der nächste Termin, da wird das Nationalteam offiziell vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen verabschiedet, was ja auch ein bisschen unglücklich getimt ist, weil ja dann erst einen Tag später der aktuelle Kader reduziert werden muss auf 26 Spieler. Also es werden dann schon noch 3 Spieler vom Bundespräsidenten beglückwünscht, die dann eigentlich gar nicht mehr eingreifen können, was ich auch ein bisschen suboptimal finde. Aber so ist halt der Terminkalender. Und am 8. Juni, am Samstag, also einen Tag nachdem der Kader bekannt gegeben ist, geht es dann gegen die Schweiz. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, dass man dann da schon eine richtige Generalprobe hat. Also wo man vielleicht auch dann nicht mehr so viel durchwechselt, sondern wo man dann schon versucht, den Stamm zu finden und auch schon das System zu finden. Und am 12. Juni geht es dann nach Berlin, wo das Euro-Basecamp der Nationalmannschaft ist. Das heißt, was war jetzt da dann noch deine Frage? Ja, was ich mir für das Serbien-Spiel erwarte, das heißt, ich erwarte mir viele Wechsel. Ich erwarte mir, dass sich der Ralf Rangnick auch viel anschaut, vielleicht auch auf Sachen Wert legt, die wir als Zuschauer gar nicht so jetzt erkennen. Und ja, vom Ergebnis her rechne ich mir da jetzt nicht viel aus, weil ich glaube, das wird ein ziemlich zerfahrenes Spiel, eben aufgrund der vielen Wechsel. Bei Serbien wird das nicht anders sein. Die sind ja auch qualifiziert für die Euro. Und ja, der Serbien ist derzeit 33. in der FIFA-Weltrangliste und Österreich hat bisher 4-mal gegen Serbien gespielt und hat 3-mal verloren und 1-mal gewonnen, wobei der Sieg war beim letzten Spiel gegen die Serbien gegen Serbien 2017 ein 3-2 Erfolg und auch Arnautovic hat dort ein Tor beigesteuert.
Ja, für den wird es ja eh auch ein emotionales Match, hat er auch schon gesagt. Mutter genau. Österreicherin, Vater Serbe und da schlagen 2 Herzen in seiner Brust. Hat er schon angekündigt, dass er im Verhältnis zu den Serben vor dem Spiel, während dem Spiel und auch nach dem Spiel sich nicht ändern wird, dass er eben da auch eine gewisse Liebe verspürt. Serbien wird dann in Gruppe C im EM-Turnier mit dabei sein, gegen Dänemark, England und Slowenien. Schauen wir mal, denk mal, mit Slowenien sollte man wahrscheinlich leicht drüber stehen und Dänemark, und also England ist wahrscheinlich der klare Gruppenfavorit hier. Gegen Dänemark könnte man sich eventuell matchen um Platz 2. Bei der Ukraine, um das noch zu vervollständigen, aus deutscher Sicht vom jetzt dem letzten Gegner in einer Gruppe E mit Belgien, Rumänien und der Slowakei. Da ist, denke ich mal, Belgien der klare Gruppenfavorit, aber eben, wenn sich die Ukrainer da weiter so als unangenehmer Gegner zeigen, denke ich mal, könnte gegen die Slowakei und Rumänien auf jeden Fall was drin sein und Platz 2 durchaus in Reichweite. Und genau. Stefan, die Schweiz, euer zweiter Gegner, testet ja wirklich gegen 2 EM-Teilnehmer im Gegensatz zu Deutschland. Und auch das Match wird dann besonders schön, Österreich gegen die Schweiz dann halt auch eine gewisse Ausschlagkraft oder Zeichen sein können für Deutschland, weil die sind ja deutscher Gruppengegner, dann der letzte in der Gruppe.
Genau. Also die Schweiz spielt in der Gruppe A gemeinsam mit Deutschland, Schottland und Ungarn, wo natürlich auch jetzt für mich, so wie es mir tut, Deutschland der Gruppenfavorit ist und alles andere als ein Gruppensieg, wäre bei dieser Gruppe natürlich eine Enttäuschung.
Ja, wobei, so waren auch die letzten 2 Weltmeisterschaften eine Enttäuschung.
Natürlich,
klar. Mit Vorrunden aus. Und da darf man gespannt sein. Der erste Gegner im Auftaktsmatch, wie gesagt, Schottland. Die haben heute gegen Gibraltar getestet, also am Montag gegen Gibraltar getestet, dass sich dabei mit 2-0 durchsetzen können. Eher schwer getan. Die zur Halbzeit stand es auch 0-0. Erstes Tor erst knapp nach 60 Minuten und dann im Finish noch das zweite nachgelegt. Aber mit Sicherheit die Schotten ein auch sehr unangenehmer Gegner, immer physisch stark, Kopfball stark, also alles andere als auch da eine gemarte Wiesn. Aber da werden wir noch genauer drauf eingehen, wenn es dann soweit ist in der nächsten Woche oder kurz eben bevorsteht.
Genau, und Österreich spielt in der sogenannten Todesgruppe, in der Gruppe Dora D mit Holland, mit Frankreich und mit Polen. Polen hat sich jetzt erst zum Schluss das Ticket gegen Wales gesichert. Holland auf jeden Fall, also nein, Entschuldigung, Frankreich auf jeden Fall der Gruppenfavorit meiner Meinung nach.
Und eben auch ein Mitfavorit. auf den Titel wahrscheinlich.
Und auch, ja, Niederlande so und so, auch immer sehr gefährlich und unangenehm zu bespielen. Wobei die ja ihren besten Zeiten in letzter Zeit ein bisschen nachlaufen. Und Polen ist auch immer unangenehm und die haben natürlich mit Robert Lewandowski einen Unterschiedsspieler im Kader und am Platz, der sehr, sehr unangenehm zu verteidigen ist. Das weiß man ja in Deutschland auch ganz gut. Also es ist schon ein Erfolg, wenn man diese Gruppe übersteht für Österreich, auch wenn die Euphorie im Land noch so groß ist, auch aufgrund der letzten fünf Siegen, die man da einfangen konnte. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine herausfordernde Gruppe. Man sieht sich, also ich sehe Österreich auf einem Niveau oder vielleicht ein bisschen über Polen, aber Polen ist auch eine Mannschaft, gegen die sich Österreich immer schwer getan hat. Ja, wir spielen jetzt ein anderes, ein neues System. Vielleicht ist es dann nicht mehr so. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Gruppe.
Ja, aber es wird ja, je nachdem, wie man sich denn gegen die zwei Favoriten schlägt, reichen, wenn man Dritter wird, weil die vier besten Dritten ziehen ja auch noch ins Achtelfinale ein, dann in die K.O.-Runde. Das heißt, da mindestens das ist Österreich ja definitiv zuzutrauen. Sind jetzt seit 5 Partien ungeschlagen vor dem morgigen Match gegen die Serben und wirklich unter Ralf Rangnick eine tolle Entwicklung genommen. Glaube ich, sehr gefestigt, sehr mutig immer nach vorne spielend, hinten trotz allem auch relativ sicher immer unterwegs. Also man muss sich da nicht verstecken.
Nein, man muss sich überhaupt nicht verstecken, aber um da auch der beste Dritte zu werden, muss man halt schon noch punkten. Und alleine bei einem Turnier gegen Frankreich oder gegen Holland zu punkten, ist schon ein Erfolg, ist natürlich möglich, aber erwarten darf man das, glaube ich, nicht. Dann glaubt man, also wir in Österreich, wir haben ja oft das Problem, dass wir dann zweimal oder jetzt fünfmal hintereinander gewinnen und dann glauben wir schon, wir sind der Geheimfavorit oder Mitfavorit auf den EM-Titel. Das habe ich auch schon hier und da gelesen, das haben auch schon Experten von sich gegeben oder der Ralf Hasenhüttl hat das zum Beispiel gesagt, dass der Geheimfavorit aus seinem Heimatland kommt. Also ja, das ist natürlich schon sehr gefährlich und man
ja, muss. Fünfmal gewonnen, zuletzt 6-1 gegen die Türkei, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Davor 4-mal in Folge zu 0, unter anderem hat Deutschland geschlagen. Da ist man also ist man schon fast Europameister.
Ja, aber wie hat Deutschland gespielt? Also Deutschland war ja wirklich schlecht noch zu der Zeit. Also das war ja, das hat ja dann irgendwie Deutschland aufgeweckt, dieses Spiel, und dann haben sie ja dann die letzten beiden Spiele schon auf einem anderen Niveau gespielt, Deutschland noch heute. Also wenn Deutschland in der Form von heute gespielt hätte, dann hätte Österreich wahrscheinlich sich schwerer getan, da zu gewinnen. Ich möchte Österreich jetzt nicht kleinreden und ich glaube.
Ich wollte schon sagen, jetzt redet euch aber wieder klein. Vorher
wir sind auch ein kleines
Land. Ja, hier, alle, ole, und die Deutschen, wir sind jetzt die Deutschen auf einmal und wir sind auf jeden Fall besser. Ja. Und jetzt wird sie auf einmal Understatement wieder an den Tag gelegt.
Nein, Understatement, nein. Ich rechne mir schon was aus und ich hoffe natürlich auch auf einen zweiten Gruppenplatz, also auf Platz 2 in der Gruppe, aber erwarten darf man das nicht.
Also ich hatte irgendwie so mal auf die Schnelle durchtippen unter kicker.at oder kicker.de gibt es EM, dann schön Tabellenrechner, wo man alles sich durchkalkulieren kann. Und da habe ich ein österreichisches Déjà-vu erlebt, nämlich weiterkommen, in dem Fall eben als einer der besten 4 Dritten und Achtelfinale gegen Italien.
Aha, ja, das wäre nicht so toll. Also nicht so toll, aber könnte natürlich sein. Im letzten Achtelfinale hat es ja dann nicht gereicht gegen Italien, obwohl ja die Leistung auch so toll war. Aber in Wahrheit,
wenn man sich die Analysen... Sie war gut, aber ja.
In Wahrheit, wenn man sich die Analysen durchgelesen hat und wenn man das Spiel dann Revue passieren lässt, dann war es dann doch nicht so toll. Aber das ist jetzt schon Vergangenheit. Unter Franco Foda war der Fußball halt nicht der schönste bei Österreich. War vielleicht... minimalistisch angelegt, das ist jetzt bei Ralf Rangnick nicht mehr so, da versucht man auch aktiv das Spiel zu gestalten. Das ist das, was uns auch Mut macht, dass wir endlich ein System spielen, das zu den Spielern unserer Nationalmannschaft passt, weil es sind halt viele und aus dieser Pressing-Schule, aus dem Red Bull-Kosmos, und wir hatten aber immer Trainer bis jetzt, die mit dem Spielstil nichts anfangen können, und Ralf Rangnick ist der Erste. Man sieht das jetzt auch schon an den Ergebnissen, eben wie Österreich spielt in den letzten Spielen. Aber trotzdem wird das Auftaktmatch am 17.06. gegen Frankreich natürlich eine ganz andere Hausnummer, und da wird man dann erst richtig sehen, wo man steht, und wenn man da jetzt da verliert, dann darf man die Nerven auch nicht wegwerfen, meiner Meinung nach. Also dann muss man da schon auch noch die Kirche im Dorf lassen. Aber im zweiten Spielen gegen Polen gilt es dann schon.
Findest du es gut, jetzt, dass man gleich gegen einen der Großen losgeht? Oder hätte es Polen als am liebsten als erstes? Oder?
Nein, ich glaube, das ist ganz gut. Also wenn man eine gute Auslosung in so einer Gruppe haben kann, dann glaube ich, haben wir die mit Frankreich, Polen und dann zum Schluss Holland. Weil wenn man gegen Frankreich verliert und gegen, also Worst Case, man verliert gegen Frankreich und gegen Holland und hat dann zum Schluss Polen noch und braucht da unbedingt den Sieg, dann ist das vielleicht schon, dann ist die Mannschaft vielleicht schon ein bisschen auch vom Kopf her sehr blockiert und das Selbstvertrauen geschwunden. Und wenn man gegen Frankreich jetzt verliert und nicht hoch verliert, und das glaube ich nicht, dass man hoch verliert, also ich glaube schon an knappe Spiele, dann hat man vielleicht da trotzdem noch Mut gefasst und kann dann gegen Polen eine gute Leistung bringen und die auch biegen. Und wenn man gegen Polen gewinnt, dann kann sich Holland Niederlande, kann sich dann auch anschnallen und bleiben dann wahrscheinlich Favorit, aber Österreich kann dann noch immer vielleicht auch was punktetechnisch Gutes rausholen.
Wir sind gespannt, lieber Stefan.
Es wird eine spannende Zeit für uns.
Ja, fix, fix. Und ich hoffe, dass von dir noch ein bisschen mehr kommt. Ich habe schon damit so gerechnet, dass der kleine Bruder von Deutschland, der jetzt so aufmüpfig wird und dir es allen beweisen will, dass da so ein bisschen mehr von dir in diese Richtung kommt.
Ja, kommt schon noch. Aber warte ab ein bisschen. Du.
Okay.
Es ist unsere erste Euro-No-Go-Folge. Es ist jetzt 23.43 Uhr. Ich bin schon um 6.30 Uhr heute aufgestanden. Es ist schon ein langer Tag für mich. Ich muss mich auch an unsere neue Aufnahme-Dings erst gewöhnen, an unsere neuen Sitten da.
Ja, da fällt mir der Billy Joel ein. In the middle of the night.
Genau. Normalerweise schlafe ich um diese Zeit schon. Also musst du mir jetzt auch ein bisschen verzeihen. Und bitte verzeiht mir auch die Versprecher, die ich heute hatte. Das wird in den nächsten Folgen auch wieder besser.
Genau, zwischen EM und WM kann der Stefan nicht immer hundertprozentig unterscheiden, aber das gehört mir dazu.
Ja, Markus, was erwartest du von Deutschland bei der EM? Also was ist für dich quasi Hausaufgaben erledigt? Was ist für dich jetzt noch eine On-Top-Runde oder ist alles andere als der Titel eine Enttäuschung?
Also ich glaube, nach den jüngsten Performances, also bei den Turnieren, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ja, es ist jetzt eine gewisse Entwicklung da. Man hat sich stabilisiert. Man hat zuletzt eben gegen Frankreich und die Niederlande gut ausgesehen, hat das Siege geholt, jetzt gegen die Ukraine, ergebnistechnisch, 0-0, keine Bäume ausgerissen, aber war alles okay. Vielleicht war es eben so, weil ich seit langer Zeit jetzt mal wieder wirklich zugeschaut habe in Vorbereitung auf den Podcast. Warum ist es übrigens so, dass wir das Österreich-Spiel jetzt morgen nicht so servicieren können wie das deutsche Spiel heute? Der Stefan geht in Urlaub, dann hat er sich auch redlich verdient. Wir werden dann im Urlaub schon das Prozedere haben, dass wir zwei NOKO-Folgen aufnehmen müssen und das Ganze dann halt auch mit technischen schauen wir mal, wie alles läuft, Voraussetzungen abliefern müssen, die nicht hundertprozentig ideal sind.
Deswegen aber wir sind guter Dinge.
Ja, deswegen, wir bemühen uns volle Kanne und werden das Beste rausholen und euch den coolsten Service überhaupt bieten, der uns irgendwie möglich ist. Aber deswegen ist es jetzt so der Fall, dass wir halt eben dann erst im Nachgang auf die zwei Österreich-Spieler eingehen und das Ganze dann analysieren, soweit es dann noch eben relevant ist und dann eben halt dezidiert einen Ausblick geben auf die ersten Gruppenspiele, die da anstehen. Und ansonsten, sorry für den Exkurs auf deine Frage zurückzukommen, ja, also der Gruppensieg muss einfach diesmal drin sein, auch wenn die letzten Gegner eigentlich auch, wo man sagen muss, okay, da muss man weiterkommen, da muss eigentlich mehr drin sein, gerade bei den WMs und da ist man dann halt eben auch, hat nicht den Leistung auf den Platz bringen können, teilweise einfach auch die Chancen nicht genutzt, so wie es jetzt gegen Ukraine-Match auch mitunter der Fall war. Das heißt, hier gibt es einen Hebel anzusetzen und ich weiß nicht, wie gesagt, jetzt vielleicht ist auch der späten Stunde geschuldet, dass du jetzt noch nicht so angriffslustig bin im Vorgespräch. Ja, das ist ja eh ein Witz, wie der Deutschland da wieder Glück hatte mit der Auslosung und so weiter. Also ja, ich glaube, Jausengegner sind es nicht und es ist halt auch eine gewisse Drucksituation, wenn man der große Gruppenfavorit ist. Aber ich glaube, im eigenen Land muss man dem Ganzen gerecht werden und selbst wenn es jetzt davon so, würde ich jetzt nicht ausgehen, dass man jetzt fix 9 Punkte holt und über alles drüber fährt, aber ich rechne eigentlich mal so mit 7 Punkten. und damit sollte man die Gruppe gewinnen. Und danach in den K.O.-Duellen kann sowieso auch alles passieren. Und dass man, also ich denke mal natürlich aus deutscher Sicht sollte man schon es schaffen, ins Halbfinale zu kommen. Aber wie gesagt, in den K.O.-Duellen, je nachdem, ob man dann tatsächlich es wahr machen kann und als Erster weiterkommt, können immer unangenehme Gegner warten, wenn man gerade eben schaut, Frankreich und Niederlande in einer Gruppe, andere große Gegner teilweise auch in anderen Gruppen, die nicht vielleicht unbedingt fix Erster dann vielleicht werden, weil es eine Überraschung gibt, da kann er schon eine große Hürde schon im Achtel- oder Viertelfinale warten. Ich glaube sowieso, dass jedes Spiel extrem hart werden wird und man immer ans Leistungsniveau rankommen muss. Dann eben schauen wir mal. Also, aber wenn solche Bauchlandung geben sollte, jetzt im eigenen Land wie bei den letzten Weltmeisterschaften, dann wird es wahrscheinlich auch wieder für den Herrn Nagelsmann ein extrem schwerer Stand werden. Und er hätte sich dann vielleicht gewünscht, dass er vielleicht doch schon bei den Bayern das Stehen gehabt hätte.
Ja. Na, okay, wir stapeln beide jetzt noch ein bisschen tief.
Na, also ich erwarte mir schon einiges, aber jetzt sagen wir, ja, fix Europameister und alles andere zählt nicht. Ich glaube, das hat auch. Ich würde es ähnlich angehen bei der WM 2006, da hätte ich jetzt auch nicht gefordert, oh, man muss unbedingt Weltmeister werden. Natürlich geil, wenn man es geschafft hätte, aber ich denke mal, summa summarum, ein tolles Turnier gespielt, ein tolles Turnier war es auch insgesamt damals in meinem Heimatland und ich hoffe, dass insgesamt auch dieses Jahr wieder ein tolles Event für alle Fans wird, die live mit dabei sind, die vor den TV-Geräten, was immer sich als guter Gastgeber präsentiert, aber nicht so, dass man hier den anderen auf dem Platz den Vortritt lässt.
Genau. Ja, und ihr könnt natürlich auch eure Meinung kundtun, nicht nur unter unseren Beiträgen auf Social Media, sondern ihr könnt es auch beim Tippspiel tippen, wer Europameister wird. Und ja, ich werde wahrscheinlich schon auf Österreich tippen.
Ja, dann mach das, es steht dir ja zu. Wir werden natürlich, muss man vom Setup jetzt noch schauen, weil für alle, die jetzt bisher schon beim Tippspiel mit dabei waren, Mai ist ja abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch an Brunero an der Stelle noch. Wir haben es jetzt auch schon geschrieben. Es wird jetzt morgen, übermorgen alles auf Null gesetzt und das Euro-Tippspiel angelegt. Und unser Ziel ist es, wenn ich da die anderen Fragen, die ursprünglich hinterlegt sind, rausschmeißen kann, was mir hoffentlich gelingt, dass wir dann nur 4 bis 5 Fragen drin haben, die auch wirklich relativ niedrig gewichtet werden, mehr so als Fun Fact, sage ich jetzt mal. Darum geht es um, wer gewinnt die Österreich-Gruppe, wer gewinnt die Deutschland-Gruppe, wer wird Europameister und wer kommt weiter, Deutschland oder Österreich im Turnier?
Österreich.
Ja, oder? Ja. Eben, und ich würde sagen, wir sind jetzt schon ziemlich durch, wir wollten das nicht zu lange machen, aber Stefan, ich hätte noch eine vielleicht nette Frage für dich zum Abschluss. Bitte. Was haben Österreich und Deutschland, die Nationalmannschaften, gemeinsam?
Gemeinsam? Mhm. Ja, nein.
Ich hatte ursprünglich mal mehr im Kopf, als irgendwie ein Punkt ist mir entfallen, aber beide haben deutsche Trainer.
Stimmt, ja. Stimmt.
Beide sind bei der letzten M bis ins Achtelfinale gekommen, beziehungsweise dann in den ersten K.O. und gleich rausgeflogen.
Okay, das hätte ich jetzt nicht mehr. Also, dass Deutschland auch nur ins Achtelfinale kam, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, ja.
Genau, und beide haben keinen Spieler von der Austria im Kader.
Ja, also, ja. Ja, stimmt. Ist natürlich ein Fakt, aber wenn man sich natürlich anschaut, David Alaba hat das Fußballspielen bei der Austria gelernt. Patrick Wimmer hat den Durchbruch bei der Austria gehabt. Heinz Lindner hat den Durchbruch bei der Austria. Also, aber das ist jetzt eine Themenverfehlung. Wir sind Österreich und Deutschland und ich habe auch heute versucht, die Rapid-Spieler sehr fair zu behandeln. Ja,
du fair ja auch sowieso. Aber ich wollte halt mit einem kleinen Fun-Fact und dich noch ein bisschen kitzeln jetzt zum Abschluss.
Danke fürs Kitzeln.
Und unsere Hörer einstimmen auf die nächste Folge, die es da eben gibt, am nächsten Dienstag dann mit, wenn die Messe gelesen ist in Sachen Testspiele, wenn die Messe gelesen ist in Sachen fixe Kader und wenn wir dann ganz dick eingehen, sage ich mal, auf die wirkliche Euro- und Eröffnungsspiel, erstes Österreich-Spiel und dann eben immer im Nachgang sofort wieder online sind mit unserem Podcast, nachdem Deutschland bzw. Österreich gespielt hat.
Genau. Und jetzt hört sie noch unser neues Intro von der KI in der langen Version. Und damit verabschieden wir uns heute und wünschen euch noch eine schöne Zeit bis hin zur Euro. Und Wir hoffen, dass wir euch gut unterhalten und die Zeit so schnell vergeht mit unserem Podcast.
Genau, seid jederzeit mit dabei, auch auf Social Media und interagiert mit uns. Viel Spaß bis dann, bis nächsten Dienstag. Viel Spaß bei den Testmatches und ja, ruft eure No-Go in die Welt, sagt Bescheid euren Freunden, Verwandten und Bekannten und es wäre cool, wenn wir hier alle gemeinsam ein geiles Fußballfest feiern. Seid mit dabei beim Tippspiel, wie gesagt, es werden coole Preise warten und ja, nothing to lose da, nur was zu gewinnen.
Ciao.
Bye, bye.
Euro Logo kommt mit uns auf Tour. Deutschland, Österreich rivalisieren pur. EM 2024, seid bereit. Podcast und Fußball unserer Zeit vertreibt.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.